Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Einen Tag nach der Unabhängigkeitserklärung des Kosovo stellen verschiedene Länder ihre Anerkennung in Aussicht. Andere bestreiten die Rechtmäßigkeit des Vorgehens. Wir berichten über die diplomatische Lage, über die Befindlichkeit in Serbien, über die Perspektiven für die Region und über die Optionen in Bern. Dann die Wahlen in Pakistan, der Bericht über den Verlauf und Fragen zum Ausgang. Die gewaltige Polizeiaktion in der Pariser Banlieue, Hintergrund zu einer medienwirksamen Verhaftungsinszenierung. Weitere Schlagzeilen: Das Zürcher Geschworenengericht verurteilt Eltern in einem besonders gravierenden Fall von Kindsmisshandlung zu hohen Gefängnisstrafen. Roger Federer ist erneut Weltsportler des Jahres. Und schließlich in dieser Sendung: Dieser Nazi hat meine Schwiegertochter umbringen lassen. Oder die wahre Wahrheit über den Tod Lady Dianas, der Princess of Wales. Blaublütiges vom Feinsten. Im Echo der Zeit am Mikrofon Kaspar Selig und mit den Nachrichten Christian Lüscher.
In Pristina wartet man einen Tag nach der Ausrufung der Unabhängigkeit des Kosovos darauf, dass andere Staaten die ehemalige serbische Provinz anerkennen. Die EU-Außenminister ringen um eine gemeinsame Erklärung. Auslandredaktorin Brigitte Zink fasst die Reaktionen zusammen.
Bis jetzt hat zwar außer Afghanistan noch kein Land offiziell die Unabhängigkeit des Kosovos anerkannt. Doch die Außenminister Frankreichs, Deutschlands und Italiens kündigten in Brüssel an, sie würden in den nächsten Tagen Kosovo als unabhängigen und multiethnischen Staat anerkennen. Andere Länder wie Spanien sprechen sich noch immer strikte dagegen aus, weil die Unabhängigkeitserklärung der ehemals serbischen Provinz völkerrechtswidrig sei. Staaten mit ethnischen Minderheiten befürchten, dass diese nun ebenfalls Richtung Unabhängigkeit streben würden. US-Präsident George Bush hat auf seiner Afrikareise diplomatische Anerkennung signalisiert. Er sprach zwar von der Unabhängigkeit der Menschen des Kosovos, vermied es jedoch, diese Unabhängigkeit ausdrücklich zu anerkennen. In der serbischen Hauptstadt Belgrad und in serbischen Enklaven in Kosovo ist es heute zu Demonstrationen gegen die Unabhängigkeitserklärung gekommen. «Kosovo gehöre zu Serbien», riefen in Belgrad die rund 5'000 Demonstrierenden. Derweil hat die serbische Regierung angekündigt, sie werde Strafanzeige gegen die Führung der Provinz Kosovo erstatten.
Brigitte Zink. Die Parlamentswahlen in Pakistan sind laut Regierungsangaben ohne die erwartete Gewaltwelle verlaufen. Dennoch sei es an einigen Wahllokalen zu Zwischenfällen gekommen. Es gab Tote, eine genaue Opferzahl nannte die Regierung aber nicht. Die Wahlbeteiligung fiel gemäss Beobachtern relativ gering aus. Es kam auch zu Unregelmäßigkeiten. Frauen wurden von Stammesältesten am Wählen gehindert und mehrere hundert Stimmzettel verschwanden. Erste Resultate werden am späten Abend erwartet. Umfragen sagen der Volkspartei, der ermordeten Benazir Bhutto, den Sieg voraus. Nicht zur Wahl steht Staatschef Musharraf. Der Präsident hatte sich im Herbst noch vom alten Parlament für weitere 5 Jahre bestätigen lassen. Bei einem neuen Selbstmordanschlag in Afghanistan sind mindestens 37 Menschen getötet worden, das sagte der Gouverneur der südafghanischen Provinz Kandahar. Rund 30 Menschen wurden verletzt, darunter auch ausländische Soldaten. Ein Attentäter fuhr in der südlichen Provinz Kandahar mit seinem Auto, das mit Sprengstoff beladen war, in einen kanadischen Militärkonvoi und löste die Explosion auf einem belebten Markt aus. Gestern waren beim blutigsten Selbstmordanschlag in Afghanistan seit dem Sturz der Taliban Ende 2001 über 100 Menschen getötet worden. Im Zusammenhang mit der Liechtensteiner Steuerbetrugsaffäre sind laut Medienberichten in verschiedenen deutschen Städten Häuser und Büros durchsucht worden. In den letzten Tagen war bekannt geworden, dass mehrere hundert reiche Deutsche ihr Geld nach Liechtenstein transferierten, um Steuern zu sparen und die Einkünfte nicht angaben. Unter ihnen auch der deutsche Postchef Zumwinkel, er trat am Freitag zurück. Zu den Bankdaten kam der deutsche Geheimdienst, indem er einem Informanten mehrere Millionen Euro bezahlte. 12 Jahre Gefängnis für den Vater, 6 Jahre für die Mutter, das sind die Urteile des Zürcher Geschworenengerichts gegen die Eltern aus Dietikon, die vor 4 Jahren ihr Baby zu Tode quälten. Das Gericht hat die beiden wegen vorsätzlicher Tötung schuldig gesprochen. Vera Grimm.
Das Geschworenengericht blieb mit seinem Urteil unter den Anträgen der Staatsanwaltschaft. Diese hatte für den Vater 17, für die Mutter 11 Jahre Gefängnis gefordert. Nach Ansicht des Gerichts wollten die Eltern ihr Kind nicht gezielt umbringen, nahmen aber mit ihrem Verhalten den Tod des Säuglings in Kauf. So habe der Vater wissen müssen, dass er mit dem Leben seiner Tochter spiele, wenn er sie derart misshandle und ihr zu wenig zu essen gebe. Was die Mutter angeht, so habe diese die Misshandlungen geduldet und sie hätte mehrfach die Möglichkeit gehabt, Hilfe zu holen. Als strafmildernd erachtete es das Gericht, dass weder Vater noch Mutter vorbestraft sind und dass beide ein Teilgeständnis abgelegt haben.
Der Beitrag von Vera Grimm. Der Biese sei Dank sind zurzeit keine Notfallmaßnahmen gegen Feinstaub nötig. Das haben die Umweltdirektoren der Zentralschweiz, der beiden Basel sowie von Zürich und Bern bekannt gegeben. Die Werte seien dank des Windes an den meisten Messstationen unter den Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter gesunken. Die Feinstaubbelastung dürfte allerdings wieder steigen, sollte sich der Wind weiter abschwächen. Dann sei es sinnvoll, auf unnötige Schadstoffemissionen durch Autofahrten, Feuer im Freien und in Schmines zu verzichten, betonten die Umweltdirektoren. Im Kanton St. Gallen soll das Stimmvolk über ein Rauchverbot in Restaurants entscheiden. Rauchen soll nur noch in unbedienten, abgetrennten Raucherräumen möglich sein. Das will die EVP. Sie lanciert zusammen mit der Lungenliga, der Krebsliga und der St. Galler Ärztegesellschaft eine Gesetzesinitiative. Dafür braucht es 6'000 Unterschriften. Der EVP geht die Lösung des St. Galler Kantonsparlaments zu wenig weit. Dieses sieht vor, dass Restaurants, die keine Raucherräume einrichten können, Ausnahmebewilligungen beantragen können. Der Schweizer Tennisspieler Roger Federer ist erneut Weltsportler des Jahres. Zum vierten Mal wird er mit dem sogenannten Laureus Award ausgezeichnet. Die Ehrung erhielt er in St. Petersburg. Roger Federer hat sich noch nicht daran gewöhnt.
Ja, Anerkennung natürlich auf der ganzen Welt, weil der Anlass ist der grösste Anlass für uns Sportler außerhalb vom Tennis, wo jetzt einfach Ehrungen gibt. Das ist natürlich nochmal wieder ein anderes Kaliber, oder? Da kommen die Besten zusammen und irgendwann wenn ich da durchsetzen, ist das einfach wirklich sehr, sehr schön und muss sagen, jetzt das schon zum vierten Mal, ist schon fast langsam unheimlich, aber es freut mich natürlich riesig.
Heute flog Roger Federer aus St. Petersburg nach Dubai weiter. Dort bestreitet der Schweizer in zwei Wochen sein nächstes Turnier.
Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News, die weiteren Themen. Schwerpunkt Kosovo. Eine Provinz erklärt sich unabhängig. In Serbien kann man das kaum fassen. Das eigene muskulöse Auftreten und die neue Wirklichkeit liegen viel zu weit auseinander. In Brüssel hat man Mühe, das Thema politisch zu fassen. Man sei sich einig, heißt es. Man hat nur sehr verschiedene Meinungen. Im übrigen Balkan fragt man sich, was man gewinnt oder verliert. Gespräch über die Perspektiven für die Region. Und in Bern muss man sich fragen, anerkennen wir als Neutrale und warum? Weiter, Musharraf lässt wählen. Die verschobene Entscheidung in Pakistan und die Frage, wie fair ist diese Wahl? Sarkozy lässt zuschlagen. Verhaftungsaktion in der Banlieue vor Dutzenden Kameras. Schließlich Lady Di. Verschwörungstheorien aus dem Warenhaus. Herr Al-Fayed beglückt uns mit gewagten Antworten auf Fragen, die kein Mensch stellt. Echo der Zeit. Nach der Unabhängigkeitserklärung Kosovos blieb es in Serbien gestern zunächst erstaunlich ruhig. Ein Grüppchen von einigen hundert Menschen soll gestern in der Hauptstadt demonstriert haben, wenn auch heftig, aber nicht mehr. Heute aber reagiert das Land Serbien. Die Regierung kündigt juristischen und diplomatischen Widerstand an. Die Kirche gedenkt der serbischen Minderheit in der abtrünnigen Provinz. Und einige tausend Serben und Serbinnen beklagen den Verlust der Seele der Heimat auf den Straßen Belgrads. Von dort berichtet zunächst Ivana Pribakovic.
Serbien macht mobil. Das Parlament kommt um 20 Uhr zu einer dringlichen Sitzung zusammen. Präsident Tadic setzt sich bei den Vereinten Nationen für den Verbleib Kosovos bei Serbien ein. Die Kirche lädt in diesen Minuten zu einem großen Gottesdienst ein, zur Rettung des serbischen Volkes im Kosovo. Auf dem Platz der Republik vor dem Theater und dem Nationalmuseum rufen Studentinnen und Studenten zum friedlichen Protestmarsch auf. Zuerst sind es Dutzende, die Fahnenschwenken aus den Nebengassen kommen, dann werden es immer mehr. Zu Hunderten sind sie hierher gekommen von der juristischen Fakultät, wo der friedliche Protest beschlossen worden war, auch die Intelligenzia der anderen Hochschulen. Angehende Lehrerinnen, Wirtschaftsstudenten und Mathematiker wollen an diesem eiskalten Wintertag ihre Solidarität zeigen mit den Menschen im Kosovo, wie sie sagen.
Kad upale televizor, kad imaju struje, da vide da smo uz njih, da ih nikada nećemo zaboraviti.
Ovaj skup za mene znači da mladi žele da odbrane Kosovo i da žele da sačuvaju integritet i suverenitet Srbije, iako to neke stranke negiraju, ali mladi su da Kosovo bude u Srbiji.
Auch wenn einige Parteien das nicht so sehen, die Jungen seien dafür, dass Kosovo Teil Serbiens bleibe, meint der JUS-Student Dusan. Die Menge skandiert immer wieder, Kosovo ist Serbien. Sie hüpfen dabei wie Fußballfans. Zwischen den Hunderten von Jugendlichen stehen vereinzelt auch Leute mit grauen Haaren, wie dieser Mann. Eigentlich möchte er zuerst gar nichts sagen. Es sei schon alles gesagt. Der Westen wisse, wie wichtig das Kosovo den Serben sei. Hinter der Unabhängigkeitserklärung stecke einfach die Politik der USA. Schlimm nur, dass Europa da mitmache. Denn den USA gehe es nur um geopolitische, strategische Überlegungen.
Tu sam Amerika pita. Nijedna država europska se ne pita nikoliko ja. I Engleska, i Francuska, i ništa. To je Amerika kako, to je Amerika uradila.
Was jetzt aus dem Ganzen werde, wisse er auch nicht. Er wisse nur, die Kosovo-Albaner könnten 100-mal die Unabhängigkeit erklären. Für ihn werde Kosovo nie unabhängig.
100-puta oni mogu da proglase nezavisno Kosovo. Za mene ne može da bude nikad nezavisno. Nikad, nikad.
Die Menschenmenge bewegt sich langsam durch die Straßen. Passanten bleiben stehen und sehen zu, wie diese Frau in der Lammfelljacke. Zuerst will auch sie gar nicht darüber reden, bis es aus ihr herausbricht. Sie sei verzweifelt, fühle sich schrecklich, sie könne nicht schlafen, ihr Blutdruck sei in die Höhe geschnellt.
Dok je jednog Srbina na ovome svetu, Kosovo će biti srpsko. Tamo gde je duša, tamo je srpski narod, a naša je duša na Kosovu.
Solange es noch einen Serben gebe, bleibe Kosovo Serbien, denn ein Land sei dort, wo seine Seele sei, und die serbische Seele sei in Kosovo. Wir für die Juden Jerusalem. Die Menschen in Serbien sind erbost und verbittert. Und obwohl sich die Unabhängigkeitserklärung des Kosovos schon lange abgezeichnet hat, trifft es die Menschen jetzt tief, wie bei einem Todkranken, der seine Krankheit negiert, bis er auf dem Sterbebett liegt. Umso schlimmer scheint das Erwachen heute.
Ivana Privaković aus Belgrad. So schlecht sich Serbien fühlt, so ungeduldig wartet man im Kosovo auf die Anerkennung durch die Staatenwelt. Aus den EU-Ländern treffen bis jetzt aber vor allem Signale ein, gemischte Signale. Und auch die EU selber bietet zwar keine Anerkennung, aber immerhin eine europäische Perspektive. Thomas Ober aus Brüssel.
Die Sitzung der EU-Außenminister war heute gut orchestriert. Kaum hatte US-Präsident Bush von einem jetzt freien Kosovo gesprochen, traten die Außenminister der vier großen EU-Länder Frankreich, Großbritannien, Deutschland und Italien vor die Mikrofone und kündigten an, ihre Länder wollten schon heute oder sehr bald den unabhängigen Kosovo anerkennen. Die vier gewichtigsten EU-Staaten wollten als erste ein Zeichen setzen, denn sie waren es, die sich bei der Statusfrage des Kosovo am meisten engagiert hatten. Die anderen Pro-Kosovo-Länder werden jetzt wohl bald folgen. Eine Mehrheit von voraussichtlich rund 20 EU-Ländern stellt sich ja hinter den Kosovo. Doch die Kosovo-Skeptiker haben sich heute ebenfalls deutlich zu Wort gemeldet. Zypern, Spanien, Griechenland, die Slowakei, Rumänien und Bulgarien wollen den unabhängigen Kosovo nicht anerkennen, denn sie befürchten, Minderheiten im eigenen Land könnten so Auftrieb bekommen. Die größten Probleme mit der Anerkennung des Kosovo hat Spanien, denn dort herrscht derzeit Wahlkampf. Vor allem im Baskenland ist die Unabhängigkeit des Kosovo begeistert aufgenommen worden. Man möchte diesem Beispiel gerne folgen. Die spanische Regierung hat deshalb durchgesetzt, dass in einem gemeinsamen Text der EU zur Unabhängigkeit des Kosovo festgehalten wird, der Kosovo sei ein Einzelfall, der sich nicht wiederholen dürfe. Und in Zukunft müsste die territoriale Integrität anderer Staaten garantiert sein. Die EU hat heute aber auch klargemacht, dass sie auf dem westlichen Balkan als Schutzmacht eine führende Rolle übernehmen will. Der Kosovo müsse jetzt demokratisch werden und die Rechte der Minderheiten, das heißt der Serben im Norden des Kosovo, müssten geschützt sein. Gelinge dies, so habe der Kosovo, wie auch Serbien und die anderen Balkanstaaten, eine europäische Perspektive, das heißt, mittelfristig wird ein EU-Beitritt in Aussicht gestellt.
Thomas Oberer aus Brüssel. Auch außerhalb der EU äußerten sich Staaten und Organisationen zum Kosovo und wählten dabei ebenfalls wohl überlegte Worte. US-Präsident George Bush erklärte, die Menschen im Kosovo seien jetzt unabhängig. Das ist aber wohlverstanden auch noch keine formelle Anerkennung. Im UNO-Sicherheitsrat oder bei der NATO bleiben Differenzen, ähnlich wie in der Europäischen Union. Der Kosovo dürfte deshalb noch für längere Zeit ein völkerrechtlich problematisches Gebilde bleiben. Und viele Mitgliedschaften in internationalen Organisationen sind ihm verwehrt. Unser diplomatischer Korrespondent Fredrik Steiger.
Russland zögerte keinen Moment und verlangte sofort nach der kosovarischen Unabhängigkeitserklärung eine Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrates. Eine weitere fängt heute Abend an. Doch die Positionen scheinen in den meisten Hauptstädten bezogen. Bewegung gab es praktisch keine. Moskau selber ließ daran nicht den geringsten Zweifel.
As far as the Russian delegation is concerned, we'll insist on Resolution 1244 and in accordance with the...
Man beharre auf UNO-Resolution 1244, der zufolge Kosovo zumindest formell weiterhin eine serbische Provinz sei. Entsprechend betrachte Russland die gestrige Unabhängigkeitserklärung als nichtig und illegal. Diese Haltung hat bereits Vizeregierungschef Sergej Ivanov in den letzten Tagen gleich mehrfach bekräftigt, und zwar nicht, weil man serbischer sein wolle als die Serben.
The basic gist of our position is that we want to stay in the international law framework.
Russland respektiere das Völkerrecht. Man fürchte, dass bei einer Anerkennung eines unabhängigen Kosovo überall in der Welt separatistische Bewegungen ermutigt werden könnten und zahllose Gebiete ihre Unabhängigkeit proklamieren würden. Und er nennt gleich eine ganze Reihe, von Abchasien über Kurdistan bis Transnistrien. Und stichelt er, wenn die meisten EU-Länder Kosovo anerkennen, dann müssten sie das auch im Fall Nordzypern tun. Besorgt über weitere Abspaltungstendenzen sind auch andere Länder, etwa China wegen der Taiwan-Frage oder Spanien wegen des Baskenlandes, weshalb der spanische Außenminister Ángel Moratinos klarmacht:
Si el gobierno español no va a reconocer el acto unilateral proclamado ayer,
Spanien werde Kosovos unilaterale Unabhängigkeitsdeklaration nicht akzeptieren. Das wollen innerhalb der EU auch Rumänien, die Slowakei, Zypern oder Griechenland nicht tun. Selbst die enthusiastische Einschätzung des französischen Außenministers Bernard Kouchner dürfte sie so rasch nicht umstimmen.
C'est un grand succès pour l'Europe, un grand succès pour les Kosovars et certainement pas une défaite.
Die Unabhängigkeit des Kosovo sei ein großer Erfolg für Europa und für die Kosovaren und durchaus nicht eine Niederlage für Serbien. Doch wie immer man die Entwicklung beurteilt, sie sei Realität, meint der EU-Außenbeauftragte Javier Solana. Entscheidend sei deshalb dafür zu sorgen, dass im Kosovo Demokratie und Stabilität gesichert seien. Für die Demokratie will sich vor allem die EU einsetzen, von der Unterstützung der Polizeikräfte bis zum Aufbau eines Justizsystems. Damit bewege sich die EU freilich im Rahmen der noch immer gültigen UNO-Resolution 1244, macht der britische UNO-Botschafter John Sawyers klar. Die EU übernehme nicht die Rolle der UNO im Kosovo. Sie wolle nicht Kosovo übernehmen oder dessen Vormund werden, sondern bloß eine unterstützende Rolle spielen. Für Ruhe und Sicherheit wiederum ist im Kosovo die NATO zuständig, deren abgekürzt KFOR geheißene Truppe immerhin 16.000 Mann umfasst. Auch dieses Engagement beruht auf der besagten UNO-Resolution. Und die NATO will vorläufig bleiben, erklärte sie heute nach einer Sitzung. Zumindest solange der UNO-Sicherheitsrat nicht anders entscheide. Dass er das täte, ist unwahrscheinlich. Denn wenn die NATO das Land verließe, wäre neuerliche Gewalt auf dem Balkan nicht auszuschließen. Und daran hat niemand ein Interesse, auch Russland nicht. Der völkerrechtliche Status des Kosovo wird also noch viel zu reden geben. Und dem Land wird die Mitgliedschaft bei den Vereinten Nationen, in der EU, der NATO, der OSZE oder dem Europarat noch lange verwehrt bleiben. Doch de facto bleibt doch manches beim Alten. Und durchaus denkbar ist, dass die diplomatische Anerkennung Schritt um Schritt kommen wird, auch seitens jener Staaten, die das derzeit noch heftig ablehnen.
Fredrik Steiger über die diplomatische Lage am Tag nach der Unabhängigkeitserklärung des Kosovo. Was heißt das alles? Wie unabhängig ist der Kosovo mit der Unabhängigkeitserklärung? Ich fragte Marie-Jeanne Kalik. Sie ist Professorin für Geschichte mit Spezialgebiet Südosteuropa an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und hat sowohl die UNO wie die EU in Fragen der Balkanpolitik beraten. Wie unabhängig ist Kosovo?
Kosovos Souveränität wird auf längere Zeit noch eingeschränkt bleiben durch eine starke internationale militärische und zivile Präsenz. Auch der Zugang zu den internationalen Organisationen wird dem Land auf längere Zeit noch verwehrt bleiben, schon allein wegen des russischen Widerstandes. Das heißt, alles in allem ist die Souveränität Kosovos beschnitten und man sieht auch gar nicht, wie dieser Zustand in absehbarer Zeit überwunden werden könnte.
Umgekehrt gefragt, Wie explosiv ist die Lage nach dieser Unabhängigkeitserklärung?
Belgrad hat ausgeschlossen, militärische Schritte zu unternehmen. Das heißt aber nicht, dass es nicht zu lokalen Ausschreitungen und Spannungen kommen könnte. Insbesondere im Norden Kosovos ist die Lage einigermaßen explosiv. Dort gibt es ein kompaktes serbisches Siedlungsgebiet. Diese Serben haben quasi staatliche Strukturen aufgebaut und haben eigentlich nie wirklich an den Institutionen Kosovos teilgenommen, möchten bei Serbien verbleiben. Und da liegt ein gefährlicher Konfliktherd, der sicherlich auch auf lange Zeit noch im Raum stehen wird, ein sogenannter eingefrorener Konflikt.
Hätte man, als man den Kosovo auf diesem Weg jetzt begleitet hat zur entweder weitgehenden Autonomie oder limitierten Unabhängigkeit, hätte man nicht fordern müssen, dass, was diese Minderheiten angeht, ein klareres Konzept vorliegt, wie man mit denen umgehen will?
Sowohl die internationale Gemeinschaft als auch die Kosovaren betonen immer wieder, dass das jetzt vorliegende Konzept in Form des Ahtisaari-Planes weitestreichende Minderheitenrechte anbietet und unvergleichlich ist im europäischen, auch internationalen Maßstab. Das ist sicherlich richtig. Die Frage ist immer, wie kann man solche weitgehenden Minderheitenrechte in der Praxis umsetzen? Da hat die Vergangenheit gezeigt, dass es oft sehr viel schwieriger ist, solche sehr schön klingenden Vorschriften dann auch mit Leben zu erfüllen, zumal die Serben ja auch erklärt haben, dass sie nicht mitwirken wollen, diesen Plan nicht anerkennen und auch die Mission nicht anerkennen, also die der Europäer, die diesen Plan letztlich umsetzen und absichern sollen.
Wenn man ein bisschen über die Grenzen des Kosovo hinausschaut, was das für Folgewirkungen haben könnte. Wenn wir nur mal jetzt im Balkan schauen, wie weit ist damit zu rechnen, dass beispielsweise die Serben in Bosnien oder die Albaner in Mazedonien Ähnliches verlangen?
Die bosnischen Serben haben vor einiger Zeit recht konkrete Anstalten gemacht, es den Kosovaren nachzutun, haben sogar Vorbereitungen unternommen, ein Unabhängigkeitsreferendum in Gang zu setzen, sind in letzter Zeit etwas vorsichtiger geworden, auch unter dem Druck der Staatengemeinschaft. Aber für sie ist das natürlich auch ein Präzedenzfall, den sie sehr genau im Auge behalten wollen. Und ich denke, die bosnischen Serben werden sich da alle Optionen offen halten für die Zukunft. In Mazedonien sieht das ein bisschen anders aus, denn der Verfassungszustand ist ein etwas anderer. Dort gibt es auch kein klar definiertes Territorium, was sich jetzt so ohne weiteres unter Berufung auf den Kosovo-Fall abspalten könnte. Aber auch da gilt, die Albaner in Mazedonien beobachten sehr gut, was im Kosovo passiert. Und auch da ist, glaube ich, auch noch nicht ganz Entwarnung angesagt.
Noch nicht ganz Entwarnung angesagt, das klingt trotz allem einigermaßen optimistisch. Kann man davon ausgehen, dass die 6 Teilrepubliken, die damals Jugoslawien ausgemacht haben, dass die jetzt alle eigentlich unabhängig geworden sind und dass damit eine Entwicklung zu ihrem Ende gekommen ist? Oder sehen Sie eher eine neue Entwicklung, eine gefährliche neue Entwicklung im Anfang?
Die Auflösung des Staates Jugoslawien ist formal zu Ende gekommen, aber ich denke, das politische Problem, was dahinter steht, ist noch nicht zu Ende gekommen und die Folgen dieses ganzen Prozesses sind auch meines Erachtens jetzt noch gar nicht ganz absehbar. Die Unabhängigkeit Kosovos hat ja nicht, wie viele geglaubt haben, das Problem der Auflösung Jugoslawiens langfristig beendet, sondern das Problem auf ein etwas anderes Niveau verlagert, eine Reihe neuer Unklarheiten geschaffen, insbesondere die Frage der beschränkten Souveränität, aber auch die Frage des serbischen Problems im Norden und der Beziehung Kosovos und Serbiens und letztlich auch die Frage der Präzedenzwirkung in der Region. Also ich denke, dass doch von dieser sogenannten Lösung die Gefahr ausgeht, dass auf sehr umstrittener völkerrechtlichen Grundlage ein ganz neuer Zustand der Instabilität entsteht.
Wenn es jetzt weitergeht, worauf werden Sie am meisten achten?
Ich werde am meisten achten, wie sich die Europäische Union positioniert. Die ist ja nicht nur gespalten in der Frage der Anerkennung dieses Landes, sondern sie ist auch unklar, ob sie überhaupt eine rechtlich gültige Grundlage besitzt, um dort ihre bislang größte Mission auf dem Balkan zu etablieren. Also ich achte auf die Europäische Union, die sich ja hier einem neuen großen Testfall stellt.
Die Historikerin Marie-Jeanne Kallig. Die großen Parteien in der Schweiz sind sich nicht einig, wie unser Land mit der Unabhängigkeitserklärung des Kosovo umgehen soll. Trotzdem lässt sich jetzt schon sagen, eine Mehrheit ist dafür, dass die Schweiz die Unabhängigkeit des Kosovo anerkennt. Sie soll zwar nicht zu den ersten Ländern gehören, aber sie soll den Kosovo anerkennen und gleichzeitig Serbien nicht ins Abseits stellen. Für die Schweizer Diplomatie beginnt damit ein weiterer heikler Balanceakt. Inlandredaktorin Monika Binotto.
Sogar für die SVP ist unterdessen klar, dass die Schweiz den Kosovo als eigenen Staat anerkennen wird. Parteipräsident Ueli Maurer sagt jedenfalls:
Wir sind der Meinung, dass sich die Schweiz neutral verhalten muss. sie hat die Interessen der Serben und der Kosovaren zu berücksichtigen und sie darf sicher nicht zu den Ersten gehören, die den Kosovo anerkennt.
Ab wann die Schweiz aus Sicht der SVP den Kosovo anerkennen darf, lässt Ueli Maurer offen. Er sagt dazu nur:
Die Schweiz verpasst nicht, wenn sie hier einmal die Entwicklung abwartet und als neutraler Staat allenfalls auch ihre guten Dienste anbieten kann, wenn sich der Konflikt zwischen Serben und Kosovaren weiterentwickeln sollte.
CVP, FDP und SP wollen nicht zu lange abwarten. Sie erwarten, dass die Schweiz zusammen mit den europäischen Ländern die Unabhängigkeit des Kosovo anerkennt. Der Kosovo brauche diese Anerkennung, sagt beispielsweise der CVP-Ständerat und Außenpolitiker Eugen David.
Es geht darum, dass im Kosovo, wo jetzt seit vielen Jahren Unsicherheit herrscht über die Rechtsordnung, darüber, wer überhaupt als Staat die Ordnung aufrechterhalten soll, dass eine klare Ordnung kommt und das ist nur möglich mit der Anerkennung eines Staates Kosovo.
Von Ordnung und Stabilität sprechen ebenfalls die SP und die FDP. Allerdings gibt es auch Bedenken. Die FDP betont, die Beziehungen zu Serbien seien nach wie vor wichtig. Nicht zuletzt deshalb, weil Serbien bei der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds in der gleichen Stimmrechtsgruppe sitzt wie die Schweiz. Und da beginnt der diplomatische Balanceakt. FDP-Nationalrätin und Außenpolitikerin Christa Markwalder sagt nämlich:
Ich glaube, es ist wichtig, den Serben aufzuzeigen, dass es bei der Anerkennung des Kosovos nicht um einen Akt gegen Serbien geht, sondern dass es um einen Akt für einen unabhängigen Staat Kosovo geht und dass man dies im Sinne der Sache, im Sinne der Unabhängigkeit der Kosovaren tut und nicht gegen die Serben.
Das dürfte ziemlich schwierig werden. Sorgen machen sich Außenpolitiker überdies zur Frage, dass nun auch in anderen Ländern Minderheiten eigene Staaten fordern könnten. FDP-Nationalrätin Christa Markwalder sieht diese Gefahr, weist jedoch darauf hin, dass der Kosovo seit 1999 von der UNO verwaltet wird und nicht mehr von Serbien und es sich deshalb um einen Spezialfall handle. SP-Ständerätin Simonetta Sommaruga ihrerseits betont, die Schweiz müsse sich genau auch deshalb gut mit anderen Ländern absprechen und ihre gute Arbeit beispielsweise mit der Swisscoi, den Schweizer Soldaten im Kosovo, fortsetzen. Überhaupt die Swisscoi. Die SVP verlangt, dass sie sofort zurückgeholt wird. CVP, FDP und SP finden, genau jetzt brauche es sie. SP-Außenpolitikerin Simonetta Sommaruga betont:
Wir gehen davon aus, dass es jetzt umso wichtiger ist, dass die Schweiz präsent bleibt, dass sie gut zusammenarbeitet mit der EU und dass wir selbstverständlich unseren Einsatz jetzt nicht beenden, sondern im Gegenteil, dass wir jetzt dort auch präsent bleiben.
Viele Rückkehrer in den Kosovo werde es wohl nicht geben, vermuten CVP, FDP und SP. Eugen David hofft aber, dass auch Schweizer Unternehmen jetzt Beziehungen zum Kosovo aufnehmen könnten, dass eine wirtschaftliche Entwicklung für dieses Land in Gang kommen könne. Erst aber muss die Schweizer Diplomatie einen Weg finden, um den Kosovo anzuerkennen und gleichzeitig Serbien nicht zu sehr zu demütigen.
Monika Binotto. Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Themen. Eine freie Wahl soll entscheiden, sagte der pakistanische Präsident immer wieder. Jetzt wurde gewählt. Wie frei. Mit dem Hochdruckreiniger in die Banlieue. Sarkozy erinnert sich an seine eigene Rhetorik vor der Wahl, vor einer neuen Wahl. Und Verschwörungen oben, unten, links und rechts. Die spannende, spinnende Welt des Mohammed al-Fayed. In Pakistan wurde ein neues Parlament gewählt. Es kam zwar zu Zwischenfällen, so explodierten in einzelnen Wahllokalen Sprengsätze, es gab Tote, doch die befürchtete große Gewalt- und Terrorwelle blieb aus. Alles in allem verliefen die Wahlen ruhiger als befürchtet. Zurzeit werden in Pakistan die Stimmen gezählt, das Ergebnis ist noch nicht bekannt. Unser Sonderkorrespondent Rudi Mäder berichtet über den Tag der Wahl.
Mit vollbesetzten Kleinbussen werden die Wählerinnen und Wähler zu den Urnen gefahren. Der Transportbus ist mit den Plakaten und Fahnen der jeweiligen Partei geschmückt. Alle im Bus stimmen für dieselben Kandidaten. Wer besser organisiert ist, wer mehr Fahrzeuge hat, der macht mehr Stimmen. Das Wahlbüro in einem Vorort von Islamabad ist eine Art Turnhalle in einer Schule. An verschiedenen Tischen wird die Identität der Wähler geprüft.
Yes, we are verifying that. We are verifying their list and we are marking that accordingly.
Jede Partei ist vertreten und kontrolliert, ob alles mit rechten Dingen zu und her geht. Allerdings, Verschiedene Bürger sind auf der Wahlliste zweimal aufgeführt. Ein klarer Fehler.
Mistake in the election commission office. More than 100 and some other list 100 and above double vote.
Ist die Wahlberechtigung festgestellt, erhält der Bürger einen Wahlzettel mit den Symbolen der Parteien und einen Stempel. Hinter einem Sichtschutz aus Karton, eine Art ganz einfacher spanischer Wand, stempelt er das gewählte Parteisymbol. Immer wieder gibt es Probleme.
He want to help him, but he is not an unable person. He is fit for doing himself. So I stopped him.
Es wurden heute durchsichtige Plastikurnen verwendet. Das Ergebnis der Auszählung wird im Wahllokal selbst veröffentlicht. So ist es weit schwieriger geworden, die Wahlen im großen Stil zu manipulieren. Doch allen Beteuerungen zum Trotz, viele, viele sind überzeugt, es werde bei diesen Wahlen betrogen.
We want change. Musharraf is not good for our country. So we want change.
Viele kamen zu den Urnen, weil sie den Präsidenten in die Wüste schicken wollen. Sie wollen Change, einen Machtwechsel. Die Wahlbeteiligung war in der Gegend der Hauptstadt Islamabad, die als relativ sicher gilt, bei 50-60%. Landesweit aber lag sie wesentlich tiefer. Der Vorsitzende der Organisation Center for Media and Democracy, Ayub Munir.
Well, people are really afraid. An average person, an average voter is afraid. That's why we are fearing that there will be a very low turnout.
Die Leute hätten wirklich Angst, die Reichen hätten den freien Tag genossen, es seien vor allem die Armen, die zu den Urnen gegangen seien. Oft seien sie richtig gehend zur Urne geschleppt und unter Gruppendruck zur Stimmabgabe gezwungen worden.
Only the poorest of the poor votes in Pakistan. And they're always taken out in bunches, dragged to the polling station, and their lives will be in danger.
Laut Medienberichten sind in einzelnen Wahlbüros Sprengsätze explodiert. 10 Menschen kamen bei Zusammenstößen um, doch leider ist das schon fast Alltag. Alle werden nun am Abend vor dem Fernseher sitzen und auf Ergebnisse warten. Doch die Medien können nicht frei berichten, klagt der Generalsekretär der pakistanischen Journalistenunion, Mazhar Abbas.
We are not being allowed to operate freely, you know. There are restrictions, there are advices on telephones to our owners, to our
Es gebe Einschränkungen, so seien keine Live-Berichterstattungen von Demonstrationen oder Protesten möglich, es gebe Pressionen am Telefon und einige Journalistinnen und Journalisten seien gar mit einem Bildschirmverbot belegt worden. Die Wahlen in Pakistan verliefen den Umständen entsprechend ruhig. Doch sie wurden überschattet von Unregelmäßigkeiten und es könnte sein, dass die Oppositionsparteien das Ergebnis morgen als Betrug zurückweisen werden.
Deres Auslandredaktor Rudi Mäder aus Islamabad. Es war zweifellos spektakulär, was heute Morgen früh im Pariser Vorort Villiers-le-Bel abging. Die französische Polizei startete eine Aktion außergewöhnlichen Ausmaßes. Weit über 1000 Beamte machten sich auf die Suche nach jenen Jugendlichen, die im letzten November an den gewaltsamen Unruhen führend beteiligt gewesen waren. Damals wurden mehrere Polizisten bei Straßenschlachten schwer verletzt. Auf die Beamten war sogar geschossen worden. Präsident Sarkozy hatte versprochen, die Schuldigen exemplarisch zu bestrafen. Und jetzt also diese riesige Polizeiaktion, bei der 33 Personen festgenommen wurden. Hintergrund dazu von Rudolf Balmer aus Paris.
Es war noch fast dunkel um 6 Uhr früh, als in Villiers-le-Bel, einer Vorortssiedlung im Norden von Paris, ein riesiges Polizeiaufgebot in Aktion trat. Mehrere Hochhäuser wurden umstellt, Dutzende von Wohnungen durchsucht. Die Beamten warteten nach dem Läuten nicht lange, bis ihnen aufgemacht wurde. In vielen Fällen wurde mit dem Rambock die Türe demoliert. 33 verdächtige Personen gingen bei dieser Razzia in Villiers-le-Bel und den Nachbargemeinden Gonesse und Sarcelles der Polizei ins Netz. Es soll sich bei ihnen um Jugendliche handeln, die bei den gewaltsamen Zusammenstößen mit Ordnungskräften im vergangenen November eine führende Rolle gespielt hätten. Ob auch diejenigen gefasst wurden, die bei den Konfrontationen mit Gewehren und Schrotflinten auf die Polizisten geschossen haben, ist derzeit nicht bekannt. Dass erstmals Schusswaffen bei Banlieue-Krawallen eingesetzt wurden, erklärt den Aufwand, mit dem die Behörden jetzt die Schuldigen überführen wollen. Die Ermittler hatten im Quartier Flugblätter verteilt, mit denen die Bevölkerung aufgefordert wurde, die Schuldigen anonym zu denunzieren. Angeblich hat die Polizei so nützliche Hinweise erhalten. Insgesamt wurden bei der fast militärisch organisierten Operation nicht weniger als 1200 Polizisten mit Panzerfahrzeugen eingesetzt. Polizeihunde halfen bei der Suche nach Drogen, Waffen und anderem Belastungsmaterial. Obwohl noch keine Bilanz vorliegt, ist die Razzia für Innenministerin Michelle Alliomari bereits ein voller Erfolg. Sie kann nicht verstehen, dass es Leute gibt, die diese Razzia als unverhältnismäßig kritisieren. Der Gemeindepräsident von Villiers, Didier Vaillant, äußerte sich ziemlich skeptisch zu den Methoden. Befremdlich fand er es, dass er im Unterschied zu den Journalisten nicht über die Aktion informiert worden war. Die Präsenz der Medien erweckt den Eindruck, dass die Behörden der Öffentlichkeit zeigen wollte, wie energisch und effizient sie gegen die Jugendkriminalität vorgehen will. Entsprechend spektakulär waren die Bilder am Fernsehen. Gegen eine politische Instrumentalisierung der Polizei und Justiz protestierten Vertreter der linken Opposition. Die Sozialistin Ségolène Royal beispielsweise bezichtigt Präsident Nicolas Sarkozy, er organisiere die Sicherheitspolitik als Medienspektakel, um von der unbefriedigenden wirtschaftlichen und politischen Situation abzulenken. Präsident Sarkozy hat viel von seiner anfänglichen Popularität eingebüßt. Er braucht konkrete Resultate und starke Symbole, um das Vertrauen seiner Wähler zurückzugewinnen. Ob die Polizeiaktion vor Fernsehkameras eine nützliche und exemplarische Aktion gegen die Banlieue-Kriminalität ist oder ein Ablenkungsmanöver kurz vor den Gemeindewahlen von Mitte März, ist da wohl eine Frage des politischen Standpunkts.
Rudolf Palmer in Paris. Seit fast 5 Monaten findet in London eine eigenartige Veranstaltung statt. Eine Art offizielle Leichenschau für Prinzessin Diana, die vor über 10 Jahren bei einem Autounfall in Paris ums Leben gekommen ist. Eine Nachuntersuchung, die notwendig wurde, nachdem immer wieder von Unklarheiten und Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit dem Tod von Lady Di die Rede gewesen war. Heute trat die Quelle all dieser Verschwörungstheorien, der ägyptische Warenhausbesitzer Mohammed Al-Fayed, in den Zeugenstand. Martin Ayot berichtet.
Es liegt in der Natur von Verschwörungstheorien, dass sie in der Regel eine wesentlich farbigere und spannendere Erklärung für umstrittene Begebenheiten bieten als die banalen, belegbaren Fakten. Mohammed Al-Fayed, der Besitzer des Londoner Nobelwarenhauses Harrods und des Hotels Ritz in Paris, verlor bei jenem Autounfall im Tunnel des Pont de l'Alma seinen Sohn Dodi. Das ist nicht nur die großzügigste, sondern auch die einzige Erklärung für sein, gelinde gesagt, erratisches Verhalten seither. Seinetwegen wird nun die offizielle Leichenschau, die eigentlich bloß die Todesumstände und die Identität der Opfer feststellen sollte, über alle Maßen ausgedehnt, denn er könnte sich sonst sein angebliches Recht erneut gerichtlich erzwingen. Der Umstand, dass die französische Polizei und eine erschöpfende britische Nachuntersuchung zum Schluss gekommen sind, es habe sich zweifelsfrei um einen Unfall gehandelt, weil der Chauffeur betrunken war, erschüttert Al-Fayeds Überzeugungen nicht. Heute erhielt er endlich die Gelegenheit, seine Theorien persönlich vom Zeugenstand aus zu verbreiten. Demnach wurden Diana und Dodi böswillig vom britischen Geheimdienst ermordet. Drahtzieher war Prinz Philip, der Gemahl der Queen, den Al-Fayed heute als Rassisten und Nazi bezeichnete. Man sollte ihn nach Deutschland zurückschicken, wo er bekanntlich herkomme, fügte der Ägypter zum Beweis seiner eigenen Ausgewogenheit bei und machte noch ein spaßiges Wortspiel auf Frankenstein. Die Gattin von Prinz Charles nannte er ein Krokodil, die königliche Familie im Kollektiv verglich er mit der Dracula-Sippschaft. Al-Fayeds Problem ist nicht allein, dass er über keinerlei Beweise für seine haarsträubenden Beschuldigungen verfügt. Nein, er braucht eine prominente Komparsenschar in seiner Verschwörung, damit die Rechnung aufgeht. Tony Blair, 2 Londoner Polizeichefs und die gesamte Familie Dianas hätten alle der königlichen Familie bei ihrem Verbrechen helfen müssen, was die Sache natürlich nicht plausibler macht. Der Skandal liegt allerdings weniger in der Verblendung des paranoiden Vaters, sondern vielmehr darin, dass der britische Staat sein Knie gebeugt hat und bei dieser kostspieligen Farse bereitwillig mitspielt.
meint deres Großbritannien-Korrespondent Martin Aliot. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Annelies Tenisch für die Nachrichten. Afra Galati, am Mikrofon war Kaspar Selk. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.